Wir fahren weiter im 1. Thessalonicher Brief und lesen gemeinsam die aus Kapitel 2 ab Vers 17 bis 3 Vers 13. Erster Thessalonicher 2, 17 bis 3, 13. Das ist Gottes Wort für uns. Der Apostel Paulus schreibt: Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal. Und der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz? Nicht auch ihr? Vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben, und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten eures Glaubens wegen, dass niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist. Und ihr ja wisst. Darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren. Ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns allezeit in gutem Andenken habt, und sehr verlangt, uns zu sehen, wie wir auch euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott, wobei wir Nacht und Tag aufs Inständigste beten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben noch mangelt. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dieses dein Wort. Lass uns hören und verstehen mit offenen Ohren, mit offenem Herzen. Gib uns, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast durch dein Wort, sodass der Christus vor unseren Augen verherrlicht wird. Hab Dank dafür. Amen. Wir haben das schon beim Betrachten dieser Abschnitte vorher, haben wir schon bemerkt, ja, dass der Thessalonicher Brief ein ganz eindrückliches Zeugnis ist, ein Zeugnis der Beziehung des Apostels zu seiner Gemeinde. Diejenigen, die das Neue Testament etwas kennen, die sind sich sicher in einer Sache einig, nämlich, dass Paulus der hervorragende Theologe ist, der Lehrer unter den Aposteln. Niemand hat so wie er die großen Wahrheiten des Evangeliums erklärt. Niemand hatte eine solche Tiefe und eine solche argumentative Kraft. Es scheint auch, dass niemand so wie er die Heiligen Schriften kennt und sie auch so eloquent, das heißt so wortgewandt und überzeugend auslegen kann. Seine Lehre, die Lehre des Paulus, ist so dicht und so voll von Bedeutung, dass die größten Theologen der Geschichte ein Leben lang daran zu arbeiten oder vielleicht auch zu knabbern haben. Wenn wir einen Brief von Paulus zur Hand nehmen, dann erwarten wir eigentlich, oder nicht, dass wir nicht nur Nahrung bekommen, sondern auch Arbeit für unsere grauen Zellen, für unser Gehirn. Aber hier jetzt im größten Teil des ersten Thessalonicher Briefes, so in den ersten drei Kapiteln, könnten wir sagen, da finden wir vielmehr eine ausführliche Beschreibung dessen, was im Herzen des Apostels vor sich geht. Oder auch in seinen Gefühlen, die er für die Gemeinde hat. Wir finden ein Zeugnis von dem, was den Apostel in seinem Dienst antreibt, was ihn motiviert. Wir sehen das Herz eines wahren Hirten der Kirche. Wenn ihr mich fragen würdet, oder ich sage das euch auch, ohne dass ihr mich jetzt fragt, wenn ihr mich fragt, was hier eigentlich deutlich gemacht wird, was uns dieses Bild, das der Heilige Geist vor unsere Augen stellt hier, uns sagt, dann würde ich sagen, es ist die Bedeutung der Gemeinschaft der Heiligen für das geistliche Wachstum. Die Bedeutung der Gemeinschaft der Heiligen für das geistliche Wachstum. Ich werde diesen Abschnitt nicht jetzt Wort für Wort auslegen, sondern ich möchte hier drei Aspekte herausheben oder hervorheben. Und das sind die folgenden drei Aspekte, die Sehnsucht nach Gemeinschaft, also die Sehnsucht des Apostels nach der Gemeinschaft, dann die Notwendigkeit dieser Gemeinschaft und das dritte, das Gebet um die Gemeinschaft oder für die Gemeinschaft. Zuerst die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Je mehr ich diese ersten Kapitel dieses Briefes lese, da geht es mir mit Paulus fast ein wenig, wie es mir gegangen ist mit dem Reformator Johannes Calvin. Ich weiß nicht, wie viel ihr über Calvin wisst oder was ihr schon gelesen habt. Ich liebe Calvins Theologie, was er schreibt, seine systematische Theologie zum Beispiel, die Institutio, oder auch seine anderen theologischen Schriften und Abhandlungen. Ich liebe sie wegen ihrer klaren, logischen Lehre und wegen ihrer geistlichen Dichte. Calvin war, ähnlich wie Paulus, ein scharfer Denker. Was wir in Calvins Werken kaum jemals finden, ist irgendetwas Persönliches, wo er etwas über sich selber schreibt. Das können wir sehr lange suchen. Schließlich wollte der Reformator nicht sich selbst, sondern den Herrn und sein Wort in den Vordergrund stellen. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum viele ein verschobenes Bild von Calvin haben oder bekommen haben. Er gilt für viele als ein kühler, emotionsloser und berechnender Intellektueller. Und zum Beispiel seine Prädestinationslehre, da sagen viele Kritiker darüber, das gibt ein Bild von einem harten und einem berechnenden Gott. Ich hatte eigentlich nie dieses Bild oder eine ähnliche Meinung von Calvin. Ich denke, diese Kritiker, die so reden oder schreiben, sie lesen ihn nicht gründlich genug. Aber trotzdem habe ich auch bei ihm so eher diesen abgeklärten Intellektuellen gesehen, was mir auch gefällt. Aber es ist eine Tatsache für mich. Bis ich begann, seine Briefe zu lesen. Es gibt Briefsammlungen von Calvin, und in diesen Briefen, wo er mit seinen Freunden kommuniziert, da öffnet er sein Herz. Und er schreibt offen über seine Freuden, über seine Ängste auch, über seinen Schmerz, über seine Frustrationen. Und da bekommen wir ein Bild von dem Menschen Calvin. Und so durch das Lesen dieser Briefe hat auch mein Bild von dem Menschen Johannes Calvin Farbe bekommen und ist ausgeglichener geworden. Und ähnlich kann es uns mit dem Apostel Paulus auch gehen. Wenn man nur den großen theologischen Denker Paulus sieht, der sich apologetische Gefechte mit den Judaisten liefert oder mit den griechischen Philosophen streitet oder der verschiedene, zum Teil recht schwierige Passagen über Gottes Souveränität oder Erwählung geschrieben hat, dann sieht man vielleicht nur eine harte und emotionslose Außenseite von Paulus. Aber hier im 1. Thessalonicher Brief, da sehen wir viel mehr von seiner emotionalen Seite, die es natürlich auch gibt. Er zeigt, dass die Liebe sehr wohl auch eine Sache von Gefühlen ist. Sie hat auch mit Verlangen und mit Sehnsucht zu tun, lesen wir hier. Mit dem Wunsch, einander zu sehen. Oder mit der Traurigkeit darüber, dass das nicht möglich ist, dass man einander sehen kann. Oder mit Sorge um die Geliebten. Die Liebe besteht sicher nicht nur aus Gefühlen. Wenn wir sagen, ich liebe dich, und wir meinen damit nicht mehr, als dass wir den anderen begehren und hoffen, dass seine Nähe unser Dasein verschönert, dann lieben wir nicht wirklich. Paulus lehrt das auch mehrfach so. Und doch lässt er in diesem Brief auch erkennen, dass seine Liebe zu den Geschwistern voll von Emotionen ist. Obwohl er viel darüber lehrt, dass Gott allmächtig ist, alles in seiner Hand hält und dass alles nach dem Ratschluss seines Willens geschieht, dass alles zu unserem Besten geschieht und nichts, das geschieht, kann uns etwas anhaben oder uns von Gott trennen. Trotzdem schreibt er hier nicht in kühler Weise an seine Geschwister: Gott wird es schon richten, wenn es sein Wille ist, bringt er mich schon zu euch. Das denkt er natürlich auch, aber er schreibt es nicht so. Was er hier schreibt, ist, wie gesagt, voll von Emotion auch. Er schreibt von einem großen Verlangen, von der Sehnsucht, seine Geschwister endlich wieder persönlich zu sehen. Er schreibt, dass er auch große Anstrengungen unternommen hat, zu ihnen zu kommen und sie zu sehen. Aber dass seine Pläne frustriert wurden, der Satan hat es verhindert. Und etwas weiter unten schreibt er, dass er es nicht länger aushalten konnte. Zweimal schreibt er das. Er hat es nicht mehr ausgehalten, sie allein zu lassen und nicht zu wissen, wie es ihnen geht. Und in dem Abschnitt finden wir so eine ganze Palette von Emotionen, wenn wir die Augen dafür haben. Und es sind geistliche, es sind geheiligte Emotionen. Paulus ist zwar im Herzen nicht getrennt von den Geschwistern, aber das genügt ihm nicht. Er möchte sie sehen, er möchte ihre Gesichter sehen, er möchte Zeit mit ihnen verbringen und so seiner Liebe auch Ausdruck geben in der persönlichen Beziehung. Er verwendet hier einen Begriff aus dem Familienleben. Ich bin verwaist von euch. Das sagt man ja, wenn Kinder von Eltern getrennt sind, dann sind die Kinder verwaist. Oder man, im Altertum hat man das auch umgekehrt gesagt, dass die Eltern von den Kindern verwaist sind. Also die Eltern keine Kinder mehr haben, so wie die Kinder keine Eltern mehr haben könnten. Getrennt. dass diesen Begriff aus dem Familienleben gebraucht er hier. Oder vorher im Brief nennt er sie Brüder oder noch vorher, dass er wie eine stillende Mutter oder wie ein sorgender Vater für sie war. Alles Familienbegriffe. Und damit sagt der Apostel, dass sie eine Familie sind. Und es ist nicht gut und es ist traurig, dass sie getrennt sein müssen. Es ist richtig, dass sie sich nacheinander sehnen, mit großer Sehnsucht. Ein weiterer Grund für seine Sehnsucht nach den Thessalonichern ist einfach, dass er sich an ihnen erfreuen will. Er sagt, denn ihr seid doch unsere Herrlichkeit und Freude. Aber es ist natürlich nicht nur das Gefühl der Freude, das Gefühl der Freude, das er sucht, das er produzieren will in sich durch die Thessalonicher, sondern es geht ihm um die gemeinsame Freude darüber, dass diese Geschwister durch seine Verkündigung zum Glauben gekommen sind und gerettet wurden und dass sie nun zu dieser Familie Gottes gehören. Diese Sehnsucht danach, diese Gemeinde wiederzusehen, entspringt aber nicht nur allein dem Verlangen von Paulus, sich am gemeinschaftlichen Kontakt und dem gemeinsamen Heil zu erfreuen, sondern sie kommt vielmehr aus der Notwendigkeit, die Paulus dafür sieht. Die Notwendigkeit der Gemeinschaft. Und diese Notwendigkeit hängt zusammen mit seiner Verantwortung, die er hat als Gründer und Hirte der Gemeinde in Thessaloniki. Paulus Hirtenherz sehnt sich nicht nur nach fröhlichem Zusammensein, sondern seine Sehnsucht und seine Freude auch ist es, dass er die Gläubigen in ihrem geistlichen Wachstum fördern kann und möchte. Das ist seine Sehnsucht. Er ist sich bewusst, dass er dafür da ist. Dafür ist er berufen, sie in ihrem geistlichen Wachstum zu fördern, so wie es auch immer nötig ist. Und den Korinthern schreibt er auch einmal über diese Sache. Und da schreibt er zu ihnen, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine reine Jungfrau vor den Christus hinzustellen. So beschreibt er seine Sehnsucht, seinen Dienst und seine Verantwortung auszuüben. Hier in Vers 10, Kapitel 3, da schreibt er das auf diese Weise, ich möchte euer Angesicht sehen, um das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Dass den Glauben weiterzuentwickeln in der Gemeinde. Das ist seine Sehnsucht, dass er sie darum persönlich sehen kann. Und das kann er nicht dadurch bewirken, indem er ihnen nur einige geistliche Wahrheiten aus der Ferne vermittelt, etwa durch Briefe, sondern dazu muss er am Ort sein. Um sie richtig im Glauben zu fördern, muss er am Ort bei der Gemeinde sein. Das ist, was er hier damit sagt. Was er bewirken möchte, so wie er das auch schreibt, sie zu befestigen, sie in ihrem Glauben zu trösten, Vers 2, zu helfen, dass niemand wankend wird in den Bedrängnissen, Vers 3, oder zu erfahren, ob der Versucher ihnen schaden konnte, Vers 5, oder sogar auch selber ermutigt zu werden durch ihr Glaubenswachstum. All das kann er nur bewirken, wenn er persönlich mit ihnen sprechen kann, wenn er persönlich von ihnen hört und auch sieht, wie es ihnen geht, wie sie in ihrer Situation ihren Glauben leben. Und darum hat er mehrfach versucht, in Person zu ihnen zu kommen. Und diese kurze Bemerkung, die er hier fast so nebenbei macht, der Satan hat uns gehindert, zu euch zu kommen. Das ist nicht nur eine Erklärung, warum er bis jetzt nicht gekommen ist. Es ist eine Erklärung, aber nicht nur. Es zeigt auch, dass der Feind Gottes, der Feind ihres Heils und ihres Glaubens, der ist aktiv. Und der versucht alles, die Gemeinde zu zerstören. Und darum muss er da sein, zu ihnen kommen, um ihnen zu helfen gegen diesen Feind. Diese kleine Gemeinde in Thessaloniki, die ist ja, wie auch die ganze Kirche, nicht nur eine Interessengemeinschaft von Gleichgesinnten, nein, sie ist eine Bedrohung für den Satan, weil in ihr, auch in dieser kleinen Gemeinde, der Herr lebt, der Herr, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und darum befindet sich diese kleine Gemeinde, ja, die ganze Christenheit befindet sich in einem Kriegszustand. In dem Krieg gegen den Teufel, gegen den Feind Gottes und der Kirche. Und darum kämpft auch der Teufel mit allen Mitteln gegen sie und möchte sie unschädlich machen, kaputt machen. Und deshalb ist der Apostel besorgt, dass vielleicht der Versucher ihnen ernsthaft Schaden zufügen könnte. So schreibt er. Und er versucht es durch allerlei Widersacher. In Thessaloniki waren es zuerst die Juden, die Gemeinde verfolgten, aber es kam anderes dazu und es könnte noch vieles anderes dazukommen, das Gefahr bedeutet für den Glauben, das Wachstum im Glauben der Gemeinde. Wenn wir die Briefe von Paulus lesen, die er so an die verschiedenen Gemeinden geschrieben hat, dann sehen wir, wie all diese Gemeinden mit allerlei falscher Lehre und auch mit Anpassung an die Welt zu kämpfen hatten. Es gab auch die Gefahr der Uneinigkeit oder der Spaltung der Gemeinden. Und diese Gemeinden brauchen darum die Hilfe der Apostel. Nicht nur systematische Belehrung, sondern auch persönliche Betreuung und Hilfestellung, die in der Beziehung passiert. Und das können wir nicht genug betonen. Auch in Bezug auf die heutige Situation der Kirche. Die Gemeinden sind keine Freizeitclubs, die nur ein unterhaltsames Zusammensein genießen sollen. Wenn sie das wären, dann könnten sie problemlos, wie es heute so oft üblich ist, auch auf die Besuche der Gottesdienste und die geistliche Gemeinschaft verzichten. Wenn es nur um Freizeit und Unterhaltung gehen würde, wenn die Pastoren nur die Chefunterhalter wären oder die Organisatoren, dann könnten wir ihre Veranstaltungen auch auslassen und am Sonntag ausschlafen. Wir könnten uns an interessanten christlichen Büchern und Online-Predigten bedienen. Da könnten wir uns das aussuchen, was so am ehesten unserem Geschmack entspricht. Und es gibt ja auch viel gutes Material, das wir finden können. Es gibt eine große Auswahl an guten Predigten im Internet. Aber diese können niemals ersetzen, was der Herr der Kirche uns verordnet hat, nämlich die Gemeinschaft der Heiligen, die Sakramente, die Führung und die persönliche Begleitung durch Älteste und Pastoren, die den Dienst der Apostel fortsetzen. Das ist Gottes Weg, um die Gläubigen im gesunden Glaubensleben zu bewahren. Und das dürfen wir nicht vernachlässigen. Wir würden das nur mit großem Schaden für uns selber vernachlässigen. Und darum schreibt auch der Apostel im Hebräerbrief: Lasst uns aufeinander Acht haben. Das ist gemeinschaftlich, oder? Aufeinander Acht haben. Lasst uns gegenseitig zur Liebe und guten Werken anreizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte geworden ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Und wenn es weiter auch im Hebräerbrief heißt: Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, dann bedeutet das, ja, dass die Gläubigen mit diesen Führung auch zusammenkommen müssen. Sie müssen da sein, sie müssen nahen Kontakt haben, damit sie über ihre Seelen wachen können, wie es da heißt. Nur durch Predigten aus dem Internet kann das nicht geschehen, zum Beispiel. Und ich möchte das auch den Geschwistern ans Herz legen, die sich die Predigten unserer Gemeinden im Internet online anhören. Ich meine, wir stellen gern die Predigten übers Internet zur Verfügung und ich bin froh, wenn sie über den Rand der Gemeinde hinaus auch dienlich sind. Aber ich hoffe, dass für die Geschwister diese Predigten nicht ein Ersatz sind für die Gemeinde, sondern dass ihr verbindlich zu einer Gemeinde gehört und ihre Gottesdienste besucht und die berufenen Diener ihren Dienst an euch tun lasst. Zurück wieder zu den Thessalonichern. Weil Paulus und Silas und Timotheus besorgt waren um das Heil und den geistlichen Stand dieser Geschwister und weil sie die Ungewissheit nicht länger aushalten konnten oder wollten, aber sie konnten nicht gemeinsam hinreisen, so sandten sie Timotheus. Und das war eine vorläufige Lösung. Timotheus wurde ja nicht als Pfarrer für die Gemeinde berufen, dort in Thessaloniki, sondern er sollte sich erkundigen, wie es ihnen geht, ob es ihnen wohl geht. Und vielleicht auch, wenn nötig, sollte er erste Hilfe leisten und schließlich wieder mit einem Bericht zu Paulus und zu Silas zurückgehen. Und dann würden sie weitersehen. Und so war es die Praxis von Paulus in allen Gemeinden. Sie würden dann dafür sorgen, dass bald Älteste eingesetzt würden in dieser Gemeinde und die dann den Dienst der Apostel fortsetzen könnten. Wie wir gelesen haben, gab es, für Paulus war das, so scheint es, fast überraschend und sehr erleichternd auch, gab es einen guten Bericht. Wie der Apostel in den ersten Kapiteln darüber schreibt, klingt es fast ein wenig so wie noch einmal gut gegangen. Ich möchte sagen, was an persönlicher Betreuung durch Paulus und seine Mitarbeiter mangelte, das hat der Heilige Geist ausgefüllt dort in Thessaloniki. Und das ist dem Apostel natürlich nicht unbekannt, dass der Heilige Geist da am Wirken war. Paulus weiß, dass nicht er und seine Mitarbeiter es sind, die die Gemeinden erbauen und sie im Glauben wachsen lassen. Sie sind nur Gottes Werkzeuge. Und so schreibt er das auch einmal an die Korinther im 1. Korinther 3, Vers 6 und 7. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Und so ist weder der, der pflanzt, noch etwas, noch der, der begießt, ist etwas, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Und weil es Gott ist, der alles tut, darum wendet sich Paulus ständig an Gott im Gebet. Ihm dankt er für das Gute, das er über die Thessalonicher erfahren hat. Weil Gott es ist, der das alles getan hat. Darum dankt Paulus ihm. Aber ihn bittet er auch, dass er die Gemeinde weiter wachsen lässt. Aber daran, wie sein Gebet formuliert ist, daran erkennen wir, dass Gott sein Werk nicht ohne die Menschen tut. Das ist auch wieder Wahrheit. Paulus' Gebet ist, dass der Herr es möglich macht, dass die Apostel nach Thessaloniki reisen können, um das zu vollenden, was an ihrem Glauben mangelt. Das Gebet und der praktische Dienst bilden eine Einheit. Keines kann ohne das andere sein. Wir können nicht nur beten, wir können auch nicht nur praktisch im Glauben arbeiten. Keines kann ohne das andere sein. Das Gebet und der praktische Dienst der Christen und der Leiter bilden eine Einheit. Er, Paulus, möchte den großen Aufwand der Reise nach Thessaloniki auf sich nehmen, um seinen Dienst zu vollenden. Gleichzeitig bittet er auch den Herrn, dass er das tut, was Paulus erreichen möchte. Nämlich, dass die Gläubigen in Vers 12, dass die Gläubigen reicher und überströmend in der Liebe zueinander werden. Und Vers 13, dass dadurch ihre Herzen gefestigt werden, dass sie untadelig werden in der Heiligkeit. Das ist das Ziel seines Dienstes. Und es ist nicht das Ziel allein des Dienstes von Paulus, sondern es ist auch die Frucht der Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen, wenn die Gläubigen diese Gemeinschaft haben, dann gibt das auch eine Frucht. Heiligkeit, geistliche Vollkommenheit, die jeder Christ nach Gottes Willen suchen soll, wird nicht solo erreicht. Das erreichen wir nicht als Solo-Christen, die Heiligkeit und die geistliche Vollkommenheit, sondern das wächst in der Gemeinschaft und durch die Gemeinschaft der Heiligen. Paulus wird später im Brief dann noch in die gleiche Richtung ermahnen. Er wird die Thessalonicher auffordern, nach Heiligkeit zu streben. Er wird ihnen erklären, dass sie und sie darüber belehren, wie diese Heiligkeit aussieht, die sie suchen sollen und wie sie gelebt werden soll. Aber zuerst, bevor er mit seiner Arbeit beginnt, sozusagen, betet er für sie. Nicht nur, weil er selber noch nicht hingehen und arbeiten kann, sondern weil er weiß, dass es der Herr ist, der das Wachstum schenkt. Ob sein Diener anwesend ist oder ob er vorläufig per Brief seinen Dienst tut, es ist Gott, der alles schenkt, wie es ihm gefällt und zu seiner eigenen Ehre. Und darum müssen seine Diener beten. Darum müssen auch die Gemeinden beten. Für sich selbst und füreinander, für die Geschwister und für alle Menschen, denen sie Gottes Hilfe bringen möchten. Uns als Gemeinde möge der Herr schenken, dass wir nie das Verlangen nach der Gemeinschaft verlieren. Nach der Gemeinschaft, die uns als Gläubige zusammen im Glauben wachsen lässt. Und dass wir nie vergessen oder übersehen, dass es absolut notwendig ist, dass wir auch die Diener und Dienste in Anspruch nehmen, die Gott zu unserem Wachstum gegeben hat. Und dass wir auch nicht vergessen, dass es schließlich nicht menschliches Geschick, sondern allein Gottes Wirken ist, das die Kirche lebendig macht und lebendig bleiben lässt. Und so zum Schluss dieses Wort von Petrus: So hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet, aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl auch jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen.